Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Es ist so eine Gnade, ein Geschenk Gottes, dass wir uns versammeln dürfen unter Gottes Wort. Und wir haben es gehört in den Einleitungen, vielen herzlichen Dank, Hans, das Wort Gottes kommt niemals leer zurück. Und wir haben auch gehört, ich möchte da einen kleinen Einschub machen von George Whitefield, dieser Mann hat mich tief beeindruckt, wir durften ihn durchnehmen im Studium. Wisst ihr, was ihn so in Anführungs- und Schlusszeichen erfolgreich gemacht hat? Das war das Gebet. Es war ein Mann des Gebets. Und wir wollen auch am Gebet festhalten. Und bevor wir einsteigen in die Predigt, möchte ich noch kurz mit uns ein Gebet sprechen. Ja, treuer Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns wieder ganz neu versammeln dürfen unter dein Wort. Dein Wort, das wir glauben dürfen, das wir verstehen dürfen. Dein Wort, wo uns führt, wo uns reinigt, wo uns segnest. Und segne du diesen Gottesdienst. Schenk du mir die Worte, dass ich diese spreche zu deiner Ehre. Segne du uns, mach uns still vor deinem heiligen Angesicht. Amen. Ja, vor etlichen Jahren besuchte ich die Berufsschule. Ich habe mal Landschaftsgärtner gelernt. Und da war ein Kamerade, der war in der Klasse und wir staunten alle über diesen Kameraden. Der hatte immer das letzte Wort. Immer wenn der Berufsschullehrer etwas sagte, streckte er die Hand, er ergänzte noch irgendetwas dazu und wir dachten so, wow, dieser Kerl, der hat's richtig drauf. Der wird sicher so eine gute, brillante Abschlussprüfung machen. Er wurde bald Klassensprecher ernannt und ja, es war wirklich, wir schauten immer auf ihn und doch habe ich mir so Fragenzeichen gemacht, denn als ich ihn fragte, was hast du letztes Wochenende gemacht? Hast du die Pflanzen gelernt? Ja, die latinische Wörter, die Pflanzenlehre, das ist nicht ganz einfach. Und er hat gesagt, nein, dieses Wochenende war ich Skifahren, das war so schön. Und ja, das andere Wochenende, irgendwie alles war anders, aber nur nicht lernen. Ja, die Prüfung kam. Und bei der Diplomübergabe fällte dieser junge Mann. Das hat mir wehgetan. An was fällte dies? Er hatte keine Liebe und keine Beziehung zu seinem Beruf. Und deshalb hat er gefehlt an der Abschlussprüfung. Und genau dieses wollen wir heute durchnehmen in unserer Predigtserie von Jakobus 2. Und genau Jakobus greift dieses Thema auf in seinem Brief, wenn er von Glauben und Werke spricht. Ja, das ist noch ziemlich so verwirrlich. Ja, muss ich jetzt Werke tun oder muss ich glauben und so weiter? Und wenn man die Menschen auf den Straßen fragen würde, ob sie an Gott glauben, würde vielen sagen, ja, ich glaube an Gott. Aber bei vielen bleibt es ein Lippenbekenntnis. Und die Überschrift der heutigen Predigt lautet, Werke, die echten Glauben beweisen. Und ich möchte gern den Abschnitt lesen aus Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne sie mit mir aufschlagen. Jakobus 2 von Vers 14 bis 26. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweis mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf den Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllt sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht allein durch den Glauben. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Soweit Gottes Wort. Glaube ohne Werke ist gleich null. Und diesem gelesenen Text wollen wir gemeinsam drei Glaubensarten anschauen. Die erste Glaubensart betrifft einen toten Glaube. Diese Glaubensart findet nur im Kopf statt. Es ist nur theoretisch und deswegen ist es einen toten Glauben. Der zweite Glaube ist der emotionale Glaube. Diese Glaubensart kann der Mensch ganz schön durcheinander bringen. Er ruht aber nur auf Emotionen, aber es dringt nicht in sein Herz hinein. Und die dritte Glaubensart ist ein lebendiger und echter Glaube. Dieser Glaube ist ein felsenfester und standhafter Glaube. Ja, der Glaube ist die Schlüssellehre im christlichen Leben, nicht wahr? Der Sünder wird nur aus Glauben gerettet, nur aus Glauben. Und das bezeugt der Apostel Paulus in Epheser 2, Vers 8 und 9. Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christo Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Warum schreibt jetzt Jakobus, dass man aus Werken gerecht wird? Hat sich da Jakobus geirrt? Was ist da passiert? Und Martin Luther, der große Reformator des 15. Jahrhunderts, hatte mit diesem Jakobusbrief ein ernsthaftes Problem. Denn Luther verstand, als er zu dieser Stelle in Römer 1, Vers 17 ankam, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Und diese Stelle wird ihm zum Schlüssel der reformatorischen Erkenntnis. Gottes Gerechtigkeit ist nichts anderes als seine Barmherzigkeit, la misericordia. Und wer eine Lutherbibel hat, wird merken, dass der Jakobusbrief ganz am Ende der Bibel steht. Ja, Luther hat gewusst, es ist das abgeschlossene, heilige Wort Gottes. Dieser Brief gehört in die Bibel. Aber er hatte so Mühe, weil Jakobus spricht aus Werken, aber er hat das in dieser Zeit noch nicht so verstanden. Ja, hat sich jetzt Jakobus geirrt? Nein, ganz und gar nicht, denn im Kapitel 1, Vers 17 und 18 schreibt er den Gläubigen in der Zerstreuung, Vers 17, jede gute Gabe Und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Es ist ein Geschenk, das du und ich im Glauben annehmen dürfen. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt. Alles kommt von oben herab, durch das Wort der Wahrheit. Gott hat uns der Glaube geschenkt. Allein aus Glauben. Es ist ein unverdientes Geschenk, das wir im Glauben annehmen dürfen. Und das gilt heute noch. Dieses Geschenk gilt heute noch an einer verlorenen Welt. Wir kommen schon bald wieder in die Passionszeit, wo Jesus Christus gestorben ist für unsere Sünden. Und wir dürfen es mit Glauben annehmen. Aber Jakobus macht in seinem Brief unmissverständlich klar, dass wir aus Glauben allein errettet werden. Ja, und der große Theologe Johannes Calvin schreibt zu diesem Thema: Es ist der Glaube allein, der rechtfertigt. Aber der Glaube ist nicht allein. Es gehört zusammen. Wahrer Glaube aber kann niemals bei sich selbst bleiben. Er bringt immer Leben hervor. Und Leben bringt gute Werke hervor. Ja, er schrieb diesen Brief den gläubigen Juden, die die Werksgerechtigkeit des Judentums verwarfen. Sie machten aber einen großen Denkfehler. Sie dachten nämlich, es seien keine gerechten Werke mehr nötig. Wir können machen und tun, was wir wollen. Wir sind aus Gnade errettet. Und wenn man den Jakobusbrief liest, wird man feststellen, dass diese noch recht junge Gläubige unreif waren in ihrem Glaubensleben. An was merkte man diese Zeichen? Sie wurden ungeduldig in Anfechtungen. Sie beherrschten ihre Zunge nicht. Davon spricht das Kapitel 3. Ihre Zunge war böse. Es steckt Brände. Sie stifteten Streit statt Frieden. Es gab Spaltungen. Sie übervorteilten andere Leute. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Sie beteten nicht mehr in Schwierigkeiten. Sie wurden nachlässig. Und deshalb war es Jakobus ein großes Anliegen, dies so wichtiges Thema zu behandeln. Und so kommen wir zur ersten Glaubensart, der tote Glauben. Und davon lesen wir Vers 14 bis 17. Kann man einen toten Glauben besitzen? Leider ja, es gibt viele Menschen, die ersetzen Taten durch Worte. Sie kennen Worte in der Bibel. Ja, sie beten vielleicht. Sie lesen Abschnitte, sie kennen vieles. Aber ihr Leben passt nicht zu ihrem Bekenntnis. Ihr Herz ist nicht dabei, wie mein lieber Berufsschulkollege, wie dieser junge Kamerade. Er hatte das Herz nicht dabei. Und offenbar, und da spricht jetzt der Vers 14, Jakobus: Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Jakobus stellt da eine rhetorische Frage. Moment mal, kann wirklich dieser Glaube retten? Offenbar gab es in früherer Gemeinde viele arme Menschen, die Not leideten. Und Jakobus gebraucht in Vers 15 und 16 eine Metapher. Lesen wir Vers 15. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, diejenigen mit toten Glauben, die nur mit ihren Lippen angaben, fromm zu sein, gläubig zu sein, bemerkten wohl die Bedürfnisse der notleidenden Menschen. Sie sahen ihre Not, aber taten nichts, um sie zu stillen. Es gab nur lediglich ein paar fromme Worte. Sie waren aber nicht interessiert, diesen Leuten zu helfen. Vers 16 schreibt Jakobus weiter: Und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geh hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Das tönt doch sehr fromm. Und ich weiß noch, ich kannte einen lieben Bruder, ich glaube, der lebt heute noch. Ich will ihm das Heil gar nicht absprechen, es geht nicht um das. Aber er fragte viel auf Französisch: Ça va, wie geht's? Und du hattest nicht Zeit, ihm zu sagen, ja oder nein, war er schon verschwunden. Er wurde gar nicht, es nahm ihn gar nicht so, es interessierte ihn gar nicht so. Wie geht's? Es ist so eine Floskel. Ich glaube, dass niemand heute mit Hunger leiden muss. Ich glaube auch, dass niemand hier ohne Kleider hier ist. Das glaube ich nicht. Wir leben alle im Überfluss. Aber haben wir ein aufrichtiges, ehrliches, offenes Ohr für die Anliegen meines Nächstens? Bin ich interessiert, wie es meinem Glaubensbruder, meiner Glaubensschwester geht? Und ich musste mich auch schon bei der Nase nehmen und sagen, hey Florian, dieser Bruder hat gelitten und du hast es nicht gemerkt. Darüber musste ich auch schon Buße tun. Paulus ermutigt uns in Galater 6, Vers 9 und 10, Galater 6, Vers 9 und 10. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens, besonders an den Glaubensgeschwister. Ja, das ist doch schön, ein ermutiges SMS zu bekommen. Einen guten Morgengruß. Wie geht es dir, Glaubensbruder? Ich bete für dich. Du gehst gerade eine schwierige Prüfung durch. Darf ich für dich beten? Oder vielleicht kannst du einmal ein 20er Nötli geben, geh mal etwas essen. Es sind so kleine Dinge. Haben wir ein Herz? Haben wir wirklich ein Interesse für meinen Nächsten? Vers 17 kommt hier wieder Jakobus. So ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Und wir haben darüber gesprochen, wenn etwas mehrere Mal vorkommt, in Gottes Wort sowieso, aber in einem Kapitel, so ist es sehr, sehr wichtig. Und in diesen Versen kommt dieser Satz dreimal vor. In den Versen 17, 20 und 26. Glauben, die keine Werke hat, gleich toter Glauben. Wie mein lieber Berufsschulkollege, der ja sein Herz nicht beim Beruf hatte. Und wie viel schlimmer ist es, wenn unser Herz nicht bei dem Herrn ist? Da ist es auch ein toter Glaube. Und treffend sagt Johannes in seinem Brief in 1. Johannes 17 und 18, 1. Johannes 3, Vers 17 und 18. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder notleiden sieht und sein Herz von ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Jedes Glaubensbekenntnis, das sich nicht in einem veränderten Leben und guten Werken äußert, ist ein falsches Bekenntnis. Dieser Glaube ist ein toter Glaube. Kommen wir zur zweiten Glaubensart, der emotionale Glaube, Vers 18 bis 20. Viele Menschen verfallen dieser Glaubensart, wenn man zum Beispiel an die charismatische Bewegung denkt, an Veranstaltungen, wo Menschen schreiend und zitternd rückwärts umfallen. Dies ist eine sehr emotionelle Show. Ist aber dieser Glaube wirklich ein fester und solider und standhafter Glaube? Was schreibt hier Jakobus im Vers 18? Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Glauben und Werken, Glauben, Werke, die aus dem Glauben kommen, die gehören zusammen im Leben eines wiedergeborenen Kind Gottes. Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Nicht durch eigene Gerechtigkeit oder Gesetzeswerke. Es geht nicht um das. Es geht um unsere, um meine und deine persönliche Heiligung in der Nachfolge Jesu. Und Jakobus sagt das im Kapitel 1, Vers 21. Darum legt ab. Wir sind hier auf dieser Erde voll Sündhaftigkeit, voll Bosheit. Wir leben hier auf dieser Erde als Kinder Gottes. Und Jakobus sagt hier, legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch angepflanzte Wort an, das die Kraft hat, eure Seele zu erretten. Leg ab, bevor dass du etwas nehmen kannst, musst du es ablegen. Und da resultiert gute Werke aus einem reinen Glauben. Es gibt ein Sprichwort, gute Werke machen keinen Christ. Aber ein Christ macht gute Werke. Und da geht Jakobus noch einen Schritt weiter. Er wollte seine Leser aufrütteln, indem er Dämonen ins Spiel bringt. An was glauben Dämonen? Sie glauben, dass Gott existiert. Sie sind weder Atheisten noch Agnostiker. Jakobus schreibt da im Vers 19 bis 20, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Ja, die Juden, die kannten die Tora und sie wussten, ja, durch den Glauben an Gott ist man gerecht. Aber der Glaube allein bringt nichts, wenn man nur ein Lippenbekenntnis hat. Dämonen, sie glauben an die Gottheit Christi. Wann immer sie Jesus auf Erden begegneten, bekannten sie seine Sohnschaft. Und das lesen wir in Markus 3, Vers 11. Als Jesus viel heilte und Dämonen austrieb. Und da steht, und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie von ihm nieder, schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Sie glauben an die Existenz eines Ortes der Bestrafung. Sie glauben das. Wir lesen dies, wo Jesus einen Besessenen heilte, in Lukas 8, Vers 30 und 31. Aber Jesus fragte ihn und sprach, wie heißt du? Und dieser Mann, der besessen war, er sprach Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und er bat ihn, er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Er zitterte, er hatte Angst vor diesem heiligen und gerechten Gott. Und sie erkennen Jesus Christus als Richter an und sie ordnet sich seinem Wort unter. Aber Dämonen sind gefallene Engel Gottes und sie werden nie, nie gerettet werden. Vers 19, du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Ja, wir tun wohl daran zu glauben. Aber es braucht einen Schritt mehr als nur es zu sagen, dass man glaubt. Es ist keine rettende Erfahrung zu glauben und zu zittern. Es ist lediglich eine Täuschung. Und ich mache mich erinnern, wir waren mal im Urlaub an einem Strand in Südostasien und da kam so ein Händler. Versteht ihr das Wort? Ein Händler und der hatte viele Uhren. Und von weit sahen diese Uhren ja, wirklich schön aus. Auf der einen Seite hatte er Rolex-Uhren, in der Mitte Rado-Uhren und auf der anderen Seite Patek Philippe-Uhren und so weiter. Und ich habe mir gedacht, diese schöne blaue Rolex-Uhr, die kaufe ich mir so für 10 Franklin, weiß doch nicht mehr. Als ich sie aber gekauft hatte und die Zeit richten wollte vom Jetlag her, merkte ich, dass die Ziffern angeklebt waren am Zifferblatt. Ja, von Weitem sieht es schön aus, aber es war eine Fälschung. Jemand kann vielleicht in Gedanken erleuchtet sein. Sogar im Herzen bewegt werden. Es gibt so viele christliche Events mit tollen Sprechern eingepackt, mit Worships, mit Rockmusik. Und nach diesen Anlässen gehen Menschen nach vorne. Ich will das nicht beurteilen, Geschwistern, aber die meisten kehren wieder leer zurück, wie sie gekommen sind. Warum? Weil es hat keine Veränderung im Herzen stattgefunden. Es ist eine Täuschung. Wahrer rettender Glaube beinhaltet etwas, das vor Gott und Menschen gesehen und erkannt wird. Wahrer Glauben bewirkt ein verändertes Leben. Und so kommen wir zum dritten und zur letzten Glaubensart. Ein lebendiger und echter Glaube. Vers 21 bis 26. Ein echter Glaube ist kraftvoll und lebensverändernd. Die Liebe zu Gott zeigt sich im Gehorsam zu seinem Wort. Bei dem wahrhaft rettenden Glauben spielt der gesamte Mensch eine Rolle. Der Verstand versteht die Wahrheit. Das Herz sehnt sich nach der Wahrheit und der Wille, mein eigener Wille, handelt gemäß dieser Wahrheit. Das ist Glaube und Werke, die daraus resultieren. Wahrer rettender Glauben führt zum Handeln, anders ausgedrückt. Ja, wir haben schon gehört, es geht um Heiligung in unserem Leben. Ja, der Glaube. Im Hebräer 11, Vers 1 steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist etwas Festes. Das ist etwas Standhaftes. Und Jakobus gibt uns hier eindrückliche Beispiele, die wir tiefer und näher betrachten möchten. Vers 21 bis 23 lesen wir, wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf den Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war? Und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde. Und so erfüllt sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Also Errettung findet nur durch den Glauben statt. Das ist ganz wichtig. Erlösung findet nur durch den Glauben statt. Darum wurde Abraham ein Freund Gottes genannt. Gott rief Abraham aus Ur heraus, um ihn nach Kanaan zu führen und aus seinen Nachkommen Israel das große Volk zu machen, in dem unseren Erlöser Jesus Christus geboren würde. Gott führte Abraham hinaus. Und wir lesen hier in 1. Mose 15, Gott führte ihn hinaus. Und er sprach, sehe doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und dann heißt es, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und wenn man das tiefer die Geschichte Abrahams betrachtet, möchte ich euch kurz mitnehmen in das erste Buch Mose, Kapitel 17. Sarah, seine Frau, war 90 Jahre alt. Und Gott versprach ihm, aus dir werden kommen so viele Völker wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Sarai war 90 Jahre und Abraham bald 100 Jahre. Und wir lesen in 1. Mose 21 über die Geburt Isaaks. Zu diesem Zeitpunkt, ihr Lieben, ja, dass wir das verstehen, war Abraham 100-jährig. Das war schon ein alter Mann. Ungefähr 37 Jahre später, wir lesen das in 1. Mose 22, ungefähr 37 Jahre später, prüft Gott Abrahams Glaube, ob er echt ist oder nicht. Dieser alte Daddy soll sein eingeborenen Sohn, sein Liebstes, dem Herrn opfern. Und ich möchte das gerne mit uns lesen, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass es uns wirklich eindringen kann. 1. Mose 22, ich lese nicht das ganze Kapitel, von der Zeit her, Vers 9 bis 13. 1. Mose 22, Vers 9 bis 13. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Ihr Lieben, seid ihr in der Geschichte, merkt ihr was? Er schichtete das Holz und er wusste, Gott hat mir den Auftrag gegeben, mein Sohn, der ich jetzt gezeugt habe, zu opfern. Mit 130 Jahren oder 140 Jahren. Und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Vers 10. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Er war bereit, seinen einzigen Sohn zu schlachten. Ich weiß nicht, was Abraham durch den Kopf ging, aber das muss ein ganz grausamer, prüfender Moment gewesen sein. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast und meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern in Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer an der Stelle seines Sohnes. Das war eine Glaubensprüfung. Ist mein Glaube echt? Ja, das illustriert Abraham. Er opferte seinen Sohn, weil Gott ihn dazu angewiesen hatte. Dieser Auftrag stand im Gegensatz zu jeglicher menschlicher Empfindung. Wie wollte Abraham den einzigen Sohn, den einzigen Nachkommen, den er von Herzen liebte, töten? Für uns unverständlich. Und trotzdem gehorchte Abraham und zeigte mit dieser Tat seine Liebe und Gehorsam zu Gott. So bewies Abraham seinen echten Glaube. Und bei den Glaubenshelden wird Abraham im Hebräer 11, Vers 16 ernannt. Er tat, was Gott wohl gefiel. Kommen wir zum Jakobus 2 zurück. Vers 24, so schreibt Jakobus: So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Glaube, ein wahrer Glauben bringt gute Werke hervor. Und das zweite Beispiel, das Jakobus benutzt, ist die Hure Rahab. Vers 25. Ist nicht auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg entließ? Die Geschichte von Rahab befindet sich im Buch Josua Kapitel 2 und Kapitel 6. Und im Gegensatz zu Abraham, der als Vater Israel galt, war Rahab eine Kanaiterin. Sie war eine Heidin. Die Kanariter waren gottlos. Sie hatten ganz schlimme religiöse Bräuche. Sie waren böse und abstrakt. Und Rahab war eine Heidin, die in der Stadt Jericho wohnte. Außerdem ging sie, ja, einem unsittlichen Gewerbe nach. Sie war nämlich eine Hure. Und Israel wollte das verheißene Land erobern und die Stadt Jericho einnehmen. Und Josua sandte Spione in dieser Stadt, um die Lage einschätzen zu können. Dort trafen sie auf Rahab. Ja, das Gott. Gott führte diese drei Leute zusammen in dieser großen Stadt, die sie beschützte und an Gottes Eingreifen glaubte. Es ist eine spannende Geschichte, denn durch das Hören des Wortes Gottes wusste Rahab, dass ihre Stadt verloren war. In Josua 2, Vers 8 bis 11 lesen wir, was Rahab zu den Spionen sagte. Vers 8. Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stiegen sie zu ihnen auf das Dach und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn ihr habt gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und was ihr den beiden Königen der Ammoniter Sihon und Og gegenseitig des Jordans getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist ein Gott von oben im Himmel und unter auf der Erde. Rahab wusste, es ist euer Gott, nur dieser Gott, der retten kann. Rahab, diese Frau, riskierte ihr Leben, um die Spione Israels zu schützen. Und die gute Nachricht der Rettung an ihrer Familie mitzuteilen. Was sie tat, war in den Augen ihrer Landsleute völlig verkehrt. Sie verliert ihre ganze Stadt an diese Israeliten, aber es war ein Werk des Glaubens, weil sie an Gott glaubte. Und Rahab ist eine gewisse Zurechtweisung an all denjenigen, die Ausreden haben, warum sie nicht an Christus glauben können. Ich weiß nicht genug über die Bibel. Rahab wusste nur sehr wenig über geistliche Wahrheiten. Sie wusste nicht viel. Aber sie handelte nach den Dingen, die sie wusste. Sie wusste, ich bin zu schlecht, um gerettet zu werden in dieser Stadt. Ich komme in dieser Stadt um. Es braucht einen Erlöser und das ist Gott Israels. Sie glaubte an diesen Gott Israels. Sie stellte sich deshalb zu 100%ig zum Volk Gottes, obschon Israel noch kein einziger Sieg im Land Kanaan errungen hatte. Aber sie wusste das, Gott hilft. Sie nahm die Boten Israel auf, das war eine wahre Gastfreundschaft. Sie ließ die Boten durch das Fenster hinaus, das war echte Hilfe, echte Rettung. Sie bewies durch ihr Handeln ihre Liebe zu Gott und zu seinem Volk Israel. Und ihre Familie wurde rettet, indem sie das rote Seil aus dem Fenster hängen ließ. Auch Rahab kommt unter den Glaubenshelden vor in Hebräer 11, Vers 31. Hebräer 11, Vers 31. Da steht: Durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hat. Wir haben einen allmächtigen Gott, ein rettender Gott. Sie rettete eine wirklich verlorene, verdorbene Sünderin wie Rahab. Sie wurde gerettet, weil sie an den Glauben, weil sein Glaube, ihr Glaube echt war. Nach diesen Glaubenshelden und dessen Zeugnis, die wir soeben gehört haben, will uns Jakobus nochmals auf das Wichtigste hineinweisen, nämlich durch wahrer Glaube muss ich immer gute Werke äußern. Und das haben wir gelesen in diesem Abschnitt, Kapitel 2 von Vers 21 bis Vers 26. Und dann der letzte Vers: Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Ja, es kommt dreimal vor in diesem Abschnitt. Glaube ohne Werke sind tot. Tot ist tot. Da ist kein Leben mehr. Und ich hoffe und bete zu Gott, dass dein und mein Glaube echt und lebendig sein darf. Dass wir wachsen dürfen in der Heiligung, in der Nachfolge Jesu Christi. Ja, und zum Schluss meiner Predigt möchte ich ja so ein paar Fragen an uns stellen. Wie sieht unser Glaube aus? Ist unser Glaube lebendig und echt? Habe ich eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus alle Tage? Oder ist es rein sonntagsmorgens Theorie? Wir kommen schon bald in diese Passionszeit. Verstehe ich, habe ich das Evangelium Jesu Christi richtig verstanden? Glaube ich, dass Jesus Christus für meine Sünde am Kreuz gestorben ist? Dass ich sah, ich war komplett verloren ohne ihn. Durchstochen von der Macht der Sünde. Aber Jesus Christus hat mich erlöst durch sein Wort, durch sein Werk, nur durch sein Werk allein am Kreuz auf Golgatha. Liebe ich die Sünde heimlich und möchte ich sie genießen? Ja, es gibt Momente, da sieht uns niemand. Genieße ich Sünde heimlich oder hasse ich sie und fürchte Gott, so wie Abraham Gott gefürchtet hat und sein Liebstes auf den Altar legte, sein geliebter Sohn. Lege ich alles auf den Altar, das Gott nicht ehrt in meinem Leben? Das ist wahre Glaube. Etwas abzulegen, das Gott nicht ehrt. Sehen andere an dir, an mir, dass Christus in mir wohnt. Sehen sie, dass du eine spezielle Person bist. Machst du sie ihnen lustig für den Herrn Jesus? Ist dein Herz allein ausgerichtet, so wie Rahab sein Herz ausgerichtet war? Sie wusste, ich gehe verloren ohne diesen Gott Israels. Freust du dich alle Tage auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus? Freust du dich? Freust du dich, wenn du in einer Stunde nicht mehr am Leben bist, dass du daheim bist beim Herrn? Freust du dich? Ist mein Glauben echt? Ich möchte dich ermutigen, dein Glauben immer wieder neu zu prüfen und ihn festzumachen in unserem Herrn Jesus Christus. Und ich möchte schließen mit diesem wunderbaren Psalm 139, Vers 23 und 24. Psalm 139, Vers 23 und 24. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Gott möge euch reichlich segnen und euren Glauben stärken in Jesu Christi. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Anfänger und der Vollender bist unseres Glaubens. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir an uns dich anheften dürfen. Danke, dass du an unserer Stelle auf diese fluchbeladene Erde für uns zur Sünde gemacht worden bist. Danke, Herr Jesus Christus, dass du am Kreuz ausgerufen hast, es ist vollbracht, und dass wir das im Glauben annehmen dürfen. Du bist gestorben für alle meine Sünden, für alle meine Ungerechtigkeiten, für alle meine schlechten Gedanken, für alle meine falschen Wörter, für alle meine unreinen Gedanken. Herr Jesus, hast du dort am Kreuz auf Golgatha gelitten. Es wurde dunkel, du wurdest verlassen von Gott. Als du ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, diese Zornesschalen hast du an meiner Stelle getragen. Und wir dürfen dich im Glauben annehmen. Herr Jesus Christus, stärke unseren Glauben, dass ja, wenn wir auch geprüft werden, so wie Abraham geprüft wurde, dass wir dennoch wissen dürfen, unser Glaube steht fest, weil du fest bist, weil du unser Anker bist, weil du unsere Erlösung bist. Herr Jesus, danke, dass du lebst. Danke, dass du in uns wohnst, durch deinen guten Heiligen Geist. Bewahre uns, segne uns. Wir danken dir dafür. Amen.